Was ich jetzt viel mitbekomme, ist, dass Österreich schon in mancher Hinsicht so ein bisschen besonderes Klima hat. Das interessiert mich hier besonders. Also einerseits, ich habe auch von Herrn Sonn die Stellungnahme im Namen von FICPI gelesen, zur europäischen Konsultation über Softwarepatente. Und also diese Stellungnahme war, sagen wir mal, sehr, das hat man, also so in einer Weise, die war sehr, schlug also direkt vor, auch Geschäftsmethoden und alles möglichst mutig patentierbar zu machen. Also in einer Weise, wie es also in Deutschland schon für politisch unopportun gesehen wird in den Kreisen. Also da hat man den Eindruck, dass Österreich da noch ein besonderes Klima vielleicht hat. Und ähnliche Haltungen von Österreich gab es auch im Europäischen Rat. Also ich weiß nicht genau, das würde mich sehr interessieren, wer diese Leute sind, die Österreich vertreten, wie das in der Regierung organisiert ist. Da wurde also auch gesagt, die österreichische Softwarebranche ist da geschlossen für Softwarepatente, was mich also auch eher gewundert hat.
Gegenteilig gesehen haben wir der Wirtschaftskammer zum Beispiel.
Ja, und dann, was auch noch interessant ist, wie ist es in Österreich zu diesen Entwicklungen gekommen, dass es hier ein Programmlogik-Gebrauchsmuster gibt, was es auch sonst nirgends gibt. Das deutet auch wieder auf so ein gewisses Binnenklima hin. Und also wenn Sie so ein bisschen diese Zusammenhänge beleuchten könnten, wie das hier in Österreich in den letzten Jahren gewachsen ist und wie hier die Entscheidungen in dem Bereich getroffen wurden und werden.
So, ich stelle vielleicht noch zu spät noch schnell die Runde vor. Rainer Backhaus vom Institut für Informationsrecht, Universität Amsterdam. Hartmut Büch hat sich gerade selbst vorgestellt in Ermangelung meiner Vorstellung. Dr. Johannes Werner. Heute sozusagen als offizieller Repräsentant in 30 Minuten.
Ja, Sie haben mich als offizieller Repräsentant angekündigt. Das ist ja informell verlaufen. Ja. Ich lege auch Wert auf die Feststellung, dass ich doch meine persönliche Meinung vertrete, die sich aber natürlich mit der Linie des Patentamtes praktisch deckt.
Das ist sozusagen, das nehme ich ganz auf meine Kappe natürlich.
Praktisch, weil ich bin ein Prüfer und kein Jurist.
Nein, ich nehme das auf meine Kappe und ich habe mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen und er hat dann gesagt, ja, und er wird mich würdig vertreten.
Ich habe 5 Minuten vorher mit ihm gesprochen, dann haben Sie ihn angerufen.
Genau. Gut, Diplom-Ingenieur Arnold Feitzinger. Sonn und
vielleicht
Partner?
Ich, weil Sie Kollegen Sonn schon angesprochen haben, ich bin aus der Kanzlei, also Kollege von Ingenieur Sonn und kann vielleicht ein paar so Hintergründe dann dazu, wieso Sonn auch dazu kommt, diese Meinung zu vertreten, sagen. Die sind natürlich auch auf dem Boden der österreichischen Realität gewachsen. Wir kommen da wieder zum Gebrauchsmustergesetz 94, aber da wird vielleicht Dr. Werner mehr dazu sagen. Ich selbst bin Patentanwalt seit 79 europäischer Patentvertreter und bei uns in der Kanzlei derjenige, der sich primär mit Patentierung von Software beschäftigt. Wir haben schon einige Produkte zustande gebracht. Die Frau Ingenieur Fassenbauer vom Patentamt auch hier sitzt.
So, dann stelle ich noch den Professor Rudolf Flüger vor, Informatikprofessor in Berlin.
TU
Wien. Genau. So, dann haben wir, glaube ich, die Runde komplett. Die anderen sind beisitzen. Wollen Sie noch die Frage eigentlich direkt auf?
Naja, gut, ja. Also, ich glaube, in Österreich ist da bedingt durch den Präsidenten, oder muss man jetzt schon sagen, gewesenen Präsidenten, ein sehr liberales Klima des Patentamtes, ein sehr liberales Klima zustande gekommen, was die Patentierung von Computerprogrammen betrifft. Und auch die Anwaltschaft, die zum Teil sogar vielleicht ein bisschen fast restriktiver war, aber zum Teil schon auch vorgeprescht ist, wie zum Beispiel wir in unserer Kanzlei. Das hat alles dazu geführt, dass man gesagt hat, gut, im Patentwesen bleibt man harmonisiert mit dem europäischen Patentübereinkommen, aber man sieht, dass die Softwarefirmen, vor allem die kleinen Büros, die Software entwickeln, Anwendersoftware entwickeln, schutzlos ausgeliefert sind gegenüber nicht nur einfachen Kopierern, sondern auch gegen Nachprogrammierungen. Und das lässt sich oft sehr leichter machen. Und da hat man gefunden, man muss diese Branche sehr wohl etwas schützen. Schützen kann man sie hier am besten natürlich mit dem Patentrecht, weil das Patentrecht immer allgemeine Strukturen, allgemeine Funktionen schützt und nicht die tatsächliche Ausprogrammierung Zeile für Zeile, wie das Copyright macht. Dadurch kann ein etwas weitergehender Schutz erreicht werden. Und Die Frage war nur dann, wo zieht man jetzt die Grenze beim Schutz von Software? Da ist ein Extrem sicherlich, dass man sagt, Software kann überhaupt nie schützbar sein, ist immer nur eine Anweisung an den menschlichen Geist, wie das in früheren Entscheidungen vor 30 Jahren auch in Österreich gelautet hat. Was ich nie verstanden habe, weil das sind Anweisungen an die Maschine und nicht an den menschlichen Geist nach meinem Dafürhalten. Oder man sagt zum anderen Extrem, ja, Informationstechnologie, Informatik ist ja eine technische Richtung, eine technische Studienrichtung, daher per Definition technisch. Daher ist alles, was mit dieser Informatik, mit der Programmierung erfasst wird, von vornherein einmal technisch. Und man wendet dann bei der Patentierung einfach die Kriterien an, die man seit 100 oder mehr als 100 Jahren schon hat, nämlich Neuheit, nicht naheliegend bzw. erfinderische Tätigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit und versucht mit diesen Kriterien durchzukommen. Das ist das andere Extrem. Und da hat dann das Europäische Patentamt letztlich schon ein bisschen eine Mittellinie eingeschlagen und uns einen Hilfsbegriff geliefert. Das ist der Beitrag, der technische Beitrag zum Stand der Technik. Das ist also doch ein bisschen mehr als bloß das Wort Programm notwendig ist, um die Technizität zu erlangen. Aber das wird sich erst herausstellen, was wirklich im Endeffekt gewollt ist, was gewünscht ist für die Technizität. Sicher ist jedenfalls, dass auch in Österreich eine Technizität bei Erfindungen, die patentiert werden, immer verlangt wurde, schon vor 100 Jahren. Und auch jetzt noch. Und man ist eben bei dem Gebrauchsmustergesetz in Österreich zu dem einen Standpunkt gekommen, dass eine Programmlogik per se technisch ist, auch wenn ihr Inhalt nicht technisch ist. Also der Gegenstand, ein Buchhaltungsprogramm, ein Spielprogramm ist oder was immer.
Na, ich glaube, man hat in erster Näherung den Begriff der Technizität beim Gebrauchsmuster umschifft. Der kommt nicht vor. Also es wird expresses Verb, es wird gesagt, eine Programmlogik ist schützbar, ohne dass auf den Technizitätsbegriff näher eingegangen wird. Nach meinem Verständnis hat das historische Gründe. Wir hatten, wie alle anderen, auch einen Ausschließungsgrund bei den Programmen. Programme per se sind nicht schützbar, woran sich im Wortlaut des Gesetzes nichts geändert hat. Sehr wohl aber ist die historische Entwicklung weitergegangen und viele Erfindungen waren ohne den Einsatz von Computern und ohne den massiven Einsatz von Software nicht ausführbar oder teilweise auch gar nicht gescheit beschreibbar. Und so ist die Entwicklung immer mehr und mehr in die Richtung gegangen, dass man Software zwar nicht patentieren kann, aber sie doch patentieren kann. Bis dann in Amerika alle Dämme gebrochen sind und dort also praktisch alles patentiert wird, wo ich überzeugt bin, dass das, wenn es nicht schon zu großen Schwierigkeiten geführt hat, vermutlich in der Zukunft nicht unproblematisch sein wird. Und bei uns hat man sich halt entschlossen zu sagen, okay, da ist der Druck der Industrie da, es ist auch nicht wirklich einsehbar, warum Software ausgerechnet als nicht technisch definiert wird. Wir schaffen ein Instrument, wo man die Entwicklung in der Softwarebranche schützen kann. Das war die grundlegende Idee. Und sehr wohl verlangen wir aber über den Begriff der Erfindungshöhe auch beim Gebrauchsmuster Technizität. Dies geschieht durch die Recherche. Es ist nämlich so, wenn jemand daherkommt mit einem Programm, das rein, was weiß ich, das Beispiel, das wir vorhin besprochen haben, die elektronische Ablage in einer Anwaltskanzlei regelt. Und das geschieht mit Standardsoftware. Nun mag es neu sein, Standardsoftware auf die speziellen Probleme womöglich einer speziellen Kanzlei anzuwenden, aber der technische Gehalt der Erfindung ist offensichtlich nicht neu. Das, was technisch ist, lässt sich im Rahmen der Recherche einfach nachweisen. Im schlimmsten Fall muss man dann eben mit dem Begriff des Naheliegens operieren. Technisch ist die Offenbarung bekannt. Die spezielle Anwendung ist zwar nicht bekannt, aber eben naheliegend. Also insofern sind wir doch nicht ganz so liberal. Und der Technizitätsbegriff erweist sich meines Erachtens nach schon als nützlich, selbst wenn er natürlich per se problematisch ist, weil niemand in alle Feinheiten erklären kann, was Technizität denn ist. Da gibt es ja eine Fülle von Literatur und eine Fülle von Zugängern. Aber
wie bei vielen juristischen Begriffen gehören die natürlich ausinterpretiert und ausgelegt. Und sicherlich steckt da die Problematik im Detail, wie man das im Detail macht.
Sollen wir das Wort in der Runde ein bisschen geben oder fühlt sich jemand gar nicht bemüßigt?
Ich hätte nur gern direkt dazu noch was gesagt. Ja.
Bitte.
Nämlich zu, sind das zwei verschiedene Begriffe. Zum einen das Naheliegen, Nicht-Naheliegen, die Recherche. Das ist der Begriff des erfinderischen Schritts oder der erfinderischen Tätigkeit. Das sollte ein Erfordernis für die Schutzfähigkeit sein, das immer Gültigkeit hat. Die andere Frage ist jetzt der technische Charakter der Erfindung. Und die Erfindung als technische Neuerung hat man schon so gesehen vor 100 Jahren, nur gab es damals noch keine Computer, keine Software, aber genau damals hat man auch schon die Technizität verlangt. Es ist also nichts Neues, wenn wir jetzt fragen, was ist der technische Charakter? Es ist nur das Umfeld mit der Programmiertätigkeit ein etwas anderes geworden. Es ist natürlich, wenn ich einen mathematischen Algorithmus hernehme und da jetzt auf dem Papier mit Bleistift schreibe, eine andere Tätigkeit, als wenn ich programmiere und die Maschine rechnet dann. Ich kann verschiedene, wir haben zum Beispiel etliche Anmeldungen gemacht auf dem Gebiet Netzplanung für Mobiltelefon. Da sind komplizierteste mathematische Algorithmen drinnen. Aber trotzdem, und das ist auch keine Frage, bei Patentanmeldungen geht das sogar zu schützen, es ist eine technische Anwendung dieser Algorithmen, weil eben die Telefonie, die Kommunikation damit betroffen ist. Aber man könnte diese Berechnungen auch nicht mehr händisch durchführen. Das wäre eine Ding-Dum-Möglichkeit. Und ich glaube, da ist irgendwo vielleicht auch ein Indikator für die Technizität gegeben. Wenn man eben mit einem händischen Schreiben, dann verstehe ich auch wieder den Ausdruck Anweisungen an den menschlichen Geist, nicht mehr zurande kommen kann. Wenn eine Maschine betroffen ist und wenn es der Computer ist, der dann entsprechend programmiert wird, dass dann schon der technische Charakter gegeben ist. Das ist eine Sichtweise. Das ist die Sichtweise zum Beispiel auch in Japan. Ich meine damit nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber das ist eine Möglichkeit. Das ist die weitestgehende Möglichkeit.
Ja, ist klar, ich wollte nur kurz, ich mache mir nur Sorge, dass wir in eine sehr tiefe Diskussion hineinfallen, für die wir die Zeit nicht haben. Oder Sie wollen doch wahrscheinlich in einer halben Stunde oder so schon wieder gehen. Ist da, deshalb.
Okay. Also vom Patentamt ist die Kollegin Fastenbauer erschienen, unangekündigt, aber höchst willkommen. Und sie hat mir gerade zugeflüstert, sie hätte Zeit.
Ja, wir haben auch schon sehr viel über diese Sache diskutiert, auch über die praktischen Probleme, die das bedeutet.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Herrscht Konsens, dass Patenten oder auch Gebrauchsmusteranmeldungen im Prinzip Technizität zukommen soll? Wobei der Dissens da natürlich entscheidend ausweist jetzt Technizität. Oder gibt es auch extremere Standpunkte oder mehr amerikanische Standpunkte, dass man diesen Begriff überhaupt gar nicht anwenden soll, sondern von vornherein die Tatsache, dass elektrischer Strom und Chips im Spiel sind, den technischen Charakter einer Erfindung von vornherein konstituiert?
Ja, bitte. Kurze Bemerkung. Meine Idee ist, dass Technik so schwer zu definieren ist, dass es nicht nützlich ist als Kriterium. Also wir brauchen Kriterien, wir sollen nicht denselben Weg gehen als die Amerikaner, aber aus praktischen Gründen und auch in der Auswirkung wäre das meiner Meinung nach das Technikbegriff für diese Begrenzung unnützlich.
Ich könnte vielleicht zusammenfassen, was wir heute Vormittag da diskutiert haben. Da kann man sehen, welche Standpunkte es hier gibt. Das war der eine, den Sie gehört haben. Dann es gibt also auch was ich mehr vertrete, ist die Auffassung, dass die Probleme, die Sie eben diskutiert haben, mit einer Lektüre etwa des Lehrbuch des Patentrechts von Bernhard Grasser von 1986 eigentlich zufriedenstellend beantwortet sind und dass diese Einwände Software sei technisch eigentlich ungültig seien. Aber dass sie letztlich den Boden eines akzeptablen, hinreichend klaren Rechtsbegriffs verlassen, wenn sie nicht die Bindung an die Naturkräfte haben, wie das das Dispositionsprogrammurteil sagt, dass sie dann nämlich in so einen schwammigen Rechtsbegriff kommen, dass das, was Herr Barkels sagt, tatsächlich zutrifft. Also dass sie einerseits Flexibilität brauchen, das bedeutet, Biotechnologie kann technisch sein, aber das andererseits die Informatik kein Gebiet der Technik ist, wenn man es etwas vereinfacht sagt. Und aber natürlich gibt es auch noch den Standpunkt des Herrn Fühler, genau, der so ein bisschen ähnlich ist, aber sagt, die Modelle sind alle kaputt. Und so The Models Are Broken ist so ein Artikel des Informatikers, ja. Newell von 1986. Und vielleicht können Sie es auch selber sagen.
Ja, also ich habe auch bei Ihnen jetzt nicht richtig verstanden, weil für ihn die Technizität offensichtlich wieder an die Anwendung gebunden ist. Für mich ist die Informatik eine technische Disziplin aufgrund ihrer Vorgehensweise. Und das ist völlig gleichgültig, ob ich ein Programm oder ein Verfahren entwickle, was ein Buchhaltungsprogramm schreibt, oder ob es eine Maschinensteuerung nachher schreibt. Das heißt, für mich ist die Vorgehensweise dabei relevant. Und ich teile auch im Unterschied zu ihm eben, sehe einzig und allein historische Gründe, dass das immer noch an die Naturkräfte gebunden ist. Also mir fiel, da ich das vorher nicht kannte, fiel sofort Hegel ein, der die Maschine einführt als unter dem Begriff der List der Vernunft, dass man nämlich die Naturkräfte für sich arbeiten lässt. Und ich meine, die List der Vernunft heute sozusagen bedeutet eben auch Maschinen, die Kontrollstrukturen übernehmen, also Steuerungsfunktionen übernehmen. Das ist die heutige Form der List der Vernunft. Also deshalb finde ich diesen Unterschied aus meiner Sicht historisch gewachsen, aber finde ihn irrelevant und würde die Technik wirklich auf die Vorgehensweise in Abgrenzung zu den Naturwissenschaften, also zum Beispiel der Fakultät, zu der ich gehöre, heißt Technische Naturwissenschaften und Informatik. Das ist noch nicht allzu alt, man hat das dann umbenannt, um das zu integrieren. Eine andere Frage ist, ob das jetzt, aber dann kommen wir später, ich bin nicht der Ansicht, dass das ein sinnvolles Kriterium jetzt für Patente ist, aber das ist noch eine andere Geschichte.
Gibt es dann in Österreich eine juristische Definition vom Technikbegriff?
Nein, natürlich nicht.
Der Technikbegriff, in Deutschland gibt es das.
Ich weiß, es gibt viele. Also es gibt unzählige Definitionen und Vorgangsweisen sind sozusagen auf dem Markt. Ich glaube dennoch, dass der Technizitätsbegriff sinnvoll ist. Selbstverständlich ist er ein problematischer Begriff. Selbstverständlich ist Ihre Ansicht komplett logisch deduziert, wenn man das Wort Technik im umgangssprachlichen Sinne benutzt, ist selbstverständlich die Tätigkeit des Programmierers mehr technischer als literarischer Natur. Also ich kann mir Goethes schlecht im Programmierstübchen vorstellen, keine Frage. Ich denke aber, man muss das Problem um eine Stufe, wie soll ich sagen, trivialisieren. Warum benutzt man den Technizitätsbegriff? Was ist der Sinn? Der ist kein Wert für sich, sondern meines Erachtens nach geht es hier simpel, wie eigentlich überall im Patentrecht, um einen fairen Interessensausgleich. Und es hat sich herausgestellt, eben auch schon früher und sehr wohl auch im Zusammenhang mit anderen Tätigkeiten des menschlichen Geistes, dass nicht jede Innovation, nicht jede geistige Schöpfung sinnvollerweise dem Patentschutz zugänglich gemacht werden soll. Also ein Beispiel, wenn jemand erfinden würde, das Schachspiel, das geht natürlich nicht, denn es ist schon erfunden, aber es hat einer die Idee, das zu erfinden, das ist sicherlich neu, der schafft etwas, bringt es in die Welt, das vorher nicht da war, und er stellt Regeln auf. Wenn ich die in der Sprache des Patentrechts, insbesondere mit einem fähigen Anwalt an der Seite formuliere, wird da herauskommen, wahrscheinlich Spiel dadurch gekennzeichnet, dass auf einer flachen, nahezu ebenen Fläche Figuren verschoben werden. Das trifft zwar zu, aber wenn man das Gesetz, das gibt es vorher nicht, dann blockiert diese Definition alles, was kommen könnte. Das Mühlspiel, das Mensch ärgere dich nicht Spiel und so weiter. Und die Erfahrung ohne allzu tiefe Begründung zeigt, dass der Schutzumfang von Patenten, wenn eben dieser technische Gehalt nicht drinnen ist, besonders leicht ungebührlich groß wird. Das kann auch im Bereich der rein technischen oder der unzweifelhaft technischen Patente geschehen. Es ist aber bei den sogenannten Geschäftsmethoden besonders leicht. Das Patentrecht ist letztlich ein Verbietungsrecht. Ich verbiete anderen Leuten, was zu tun, und es stellt sich da heraus, dass der, der was erfindet, oft mit ungebührlich geringem Aufwand der Öffentlichkeit ungebührlich viel verbieten kann. Und die Frage ist, welches Werkzeug benütze ich jetzt, um die Interessen wieder auszugleichen? Also wir vom Patentamt haben eigentlich dann die Aufgabe, Mediation zu betreiben, um ein modernes Wort zu gebrauchen. Letztlich sollten alle zufrieden sein. Der, der was Neues gemacht hat, sollte seinen Schutz bekommen. Der sollte aber nicht so umfangreich sein, dass er andere mit ganz geringem Aufwand existenziell quälen kann. Eine ähnliche Problematik gibt es ja auch im Markenrecht. Jemand erfindet ein Logo für seine Firma. Das kann durchaus über geschäftlichen Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Aber ein anderer lässt sich eine Marke schützen, nur um den Konkurrenten den Zutritt zum Markt zu verwehren. Oder nur ein Namen, wo ich genau weiß, eine Wortmarke zum Beispiel, einem Geschäftsmann, der auf den Markt kommen will, ist das besonders wichtig. Ich lasse mir das schützen und dann teuer abkaufen. Das Problem ist hier, dass mit einer sehr geringen Leistung und mit einem sehr geringen Risiko unter Umständen ein ungebührlich hoher Geldbetrag lukriert werden kann. Und die analoge Problematik gibt es bei den sogenannten Softwarepatenten. Man muss lediglich vermeiden, dass auf der einen Seite ungebührlich viel Schutz gegeben wird und auf der anderen Seite, dass aber das sehr berechtigte Interesse des Softwareproduzenten eben auch durch die Gewährung eines angemessenen Schutzrechts berücksichtigt wird. Das heißt, in dem Fall, glaube ich, ist wirklich die Kunst, den Mittelweg zu finden und nicht eine Extremposition weltanschaulich auszubauen. Ich glaube, das bringt nichts.
Also da bin ich 100% Ihrer Meinung. Das ist auch genau die Argumentation, das hätte ich so sagen können. Das ist, was ich immer sage.
Ich glaube auch, dass die Diskussion bei den...
Wir sind keine Weltanschauung. Es geht hier nicht um Weltanschauung. Es geht auch nicht darum, das Patentwesen als... Es geht wirklich nicht darum, das Patentwesen als eine Moralkategorie zu behandeln, sondern es geht darum, das Patentwesen ist eines von mehreren oder von Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, vielleicht um irgendeinen Ausgleich zu erreichen.
Ich habe jetzt eine konkrete Frage. Sie sagten eigentlich etwa, man muss jeden Fall einzeln betrachten, damit das Gleichgewicht in jedem Fall gerechtigt ist, oder? Und dann frage ich mich, das wäre dann eine gute Idee einerseits, aber die Rechtssicherheit
wäre... Genau, wär natürlich, ganz, das habe ich auch nicht gesagt.
Jetzt frage ich, wie machen Sie das denn?
Selbstverständlich, also es ist ja derzeit auch auf EU-Ebene eine Richtlinie aus genau diesem Grund in Ausarbeitung, damit es einheitliche Prüfungs- und Patentgewährungskriterien gibt. Ja. Also bei uns ist eben der Hebel, dass man sagt, dem Patent muss Technizität zukommen. Da herrscht mittlerweile Konsens. Natürlich, ich gebe Ihnen recht, das ist ein Wort. Und es muss jetzt der Gesetzgeber durch das Mittel der Definition festlegen, was gehört da dazu und was nicht. Meiner persönlichen Meinung nach wird sich es allerdings nicht vermeiden lassen, dass in Grenzfällen der Rechtsbestand hier wächst, dass man sich das neu überlegt. So war es ja auch bisher. Wir benutzen ja derzeit ein Patentrecht, aufgrund dessen Wortlaut man vor 20, 30 Jahren softwarenahe Patente einfach abgelehnt hat. Und heute tut man das nicht. Da hat sich die Auslegung und die Begründung geändert. Und es besteht ein Bedarf, sowohl innerhalb der Legislative als auch bei den Softwareproduzenten und Konsumenten, dass hier ein höheres Maß an Klarheit und Sicherheit geschaffen wird. Ich hoffe, dass das gelingt, aber ich glaube, es wird lediglich ein höheres Maß werden und die hundertprozentige Definition, fürchte ich, wird schon deswegen nicht gelingen, weil sich das Gebiet so rasch entwickelt. Also es gibt immer wieder Grenzfälle. Das liegt ja aber im Wesen jedes rechtlichen Tuns, das Gewähren jedes Rechtes, dass es im Zivilrecht eben Fälle gibt, wo man dann tüchtige Anwälte braucht und genau argumentierende Richter oder gegebenenfalls Staatsanwälte, die Argumente in möglichst klarer Form bringen und dann wird abgewogen. Ich glaube nicht, dass sich das im Kern ausmerzen lässt durch eine noch so genaue Normierung. Dennoch gehört selbstverständlich der Technikbegriff so genau wie möglich normiert. Und ich bin auch überzeugt, die Frage, wo man jetzt die Grenze zieht, da gibt es sicherlich keinen Konsens hier am Tisch. Das ist noch Gegenstand intensiver Diskussion und Abtausch von Argumenten.
Aber normalerweise gibt es für den Gesetzgeber gibt es immer die Abwägung, sollen wir es konkret machen oder sollten wir Spielraum überlassen, im Einzelfall zu entscheiden. Ja. Und Sie sagen eigentlich beides. Sie sagen, Spielraum ist unvermeidlich, aber sind Sie dann der Meinung, dass der Spielraum möglichst eng sein soll?
Ich bin natürlich der Meinung, man soll so gut wie möglich den Begriff des technischen Beitrages, der Technizität definieren. Ich bin aber der Auffassung, dass es hundertprozentig nicht gehen wird. Das heißt, dass man im Einzelfall sehr wohl es einem nicht erspart bleiben wird, sehr genau die eigenen Argumente für den eigenen Standpunkt zu formulieren und die Gegenargumente abzuwägen.
Aber dann haben Sie keinen Spielraum mehr. Und was Sie vorher gesagt haben, es ist auch eine Frage der Rechtfertigkeit etwa, um zu entscheiden, ob wir nicht zu breite Patente zum Beispiel genehmigen. Also diesen Spielraum möchten Sie gerne haben, oder?
Also ich komme hier von der Praxis.
Ja.
Sie werden es auch an meiner Argumentation bemerkt haben, ich prüfe Patente und stehe dann selbst vor dem Problem. Also bitte, welche Konsequenzen hat es jetzt, wenn ich das Patent erteile oder nicht erteile? Ja. Ist das jetzt schon in einer für die Patentierung geeigneten Form oder soll man das Verfahren weiterführen? Da gibt es selbstverständlich einen gewissen Spielraum, der aus der Natur dieser Arbeit kommt und der nicht ausmerzbar ist. Also die juristische Fiktion, dass Recht etwas hundertprozentig logisch deduzierbares ist, kollidiert schmerzhaft mit der wirklichen Welt. Das wäre schön, das behauptet auch kein Jurist. Aber wenn man die juristischen Begründungen in einem Verfahren liest, da steht unten, daher war spruchgemäß zu entscheiden und das suggeriert, dass alles, was vorher gekommen ist, logisch exakt deduziert ist. Also diesen Spielraum habe ich, das ist ein Fakt, und ich bin der Meinung, dass dem Prüfer die Verantwortung bewusst sein sollte, was passiert mit dem Patent. Also wie viel Schutz gebe ich eigentlich? Und ich denke, das steht hinter dem Technizitätsbegriff. Man sollte sich bewusst sein, es gibt ein berechtigtes Anliegen des Anmelders, Schutz für seine geistige Leistung zu fordern, und es gibt genauso ein berechtigtes Anliegen der, ich weiß kein besseres Wort, der Allgemeinheit, dass nicht zu viel verboten wird. Und der Technizitätsbegriff ist deswegen da, um diese Interessen auszugleichen. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand und keine juristische Fiktion. Aber selbstverständlich, soweit es möglich ist, bin ich auch dafür, natürlich, dass die Spielregeln, was ist technisch und was nicht, definiert wird.
Also mir geht es schon um weltanschauliche Fragen.
Ja.
Ich stimme völlig mit Ihnen überein in dem Anliegen, dass wenn man den Technizitätsbegriff fallen lässt, dass man das ausweitet. Aber ich ziehe daraus einen ganz anderen Schluss, nämlich eigentlich, dass das Patentrecht im heutigen Sinne abgeschafft gehört und durch etwas anderes ersetzt werden muss, weil ich erstens keinerlei echte Begründung mehr dafür sehe, die tatsächlich funktioniert, und weil auch die ganzen Abgrenzungen meiner Ansicht nach überhaupt nie funktionieren können. Wenn man jetzt zum Beispiel Softwarepatente nimmt, dann stellt sich schon die erste Frage, was Software überhaupt ist. Also ich habe zuerst irgendwie mal eine Idee. Dann kann ich die verbal formulieren. Das ist sozusagen auch beschreibt den Entwicklungsprozess, wie er normalerweise stattfindet. Dann finde ich vielleicht ein Verfahren, das ist immer noch sehr vage, hat Lücken oder dergleichen. Ich komme vielleicht irgendwann zu einem Algorithmus. Es gab früher mal, Algol 60 war eine frühe Programmiersprache, und da gab es die Redeweise der Algol-ähnlichen Notation, in der man publiziert hat. Die hatte gewisse Ähnlichkeiten, aber hatte größere Freiheiten. Das ist die Ebene und am unten steht das dann irgendwann das Programm. Und das Programm, die Umsetzung im Programm kann zusätzliche Schwierigkeiten haben. Im Prinzip ist es theoretisch zum Beispiel einfach, was eine Datenbank ist. Und wenn man es konkret umsetzen will, dann kommen tauchen neue Schwierigkeiten auf. Das sind technische Schwierigkeiten. Also die Frage, auf welcher Ebene soll es angesiedelt sein? Ich würde zum Beispiel sagen, ganz klar nicht auf der Ebene des Programms, weil dafür gibt es das Urheberrecht, ein Copyright, Geschichten, das ist eine andere Diskussion, die wir jetzt 2 Tage hatten. Also ist die Frage, wenn man es ganz vage nimmt, auf der Ebene des Verfahrens, dass ich wirklich eine neue Idee hatte, in der ich ein bestimmtes Problem auf oder irgendeine Schwierigkeit umgehen konnte. Nur dann bin ich überhaupt nicht mehr sicher, und den Streit hatten wir heute Morgen schon, wenn ich das auf dieser Ebene zulasse, dann kann ich meiner Ansicht nach fast alle Dinge dann, ich hatte heute Morgen das überspitzt formuliert, dann kann ich jeden mathematischen Satz patentieren lassen, weil er auf irgendein Problem eine Anwendung setzt. Ein
Beispiel einhaken.
Und nur noch ein Satz. Und dass sozusagen die Anwendung jetzt einen technischen Bezug hat, hatte ich ja vorher gesagt, das finde ich, ist eine Krücke. Also da sehe ich überhaupt keinen Grund, sozusagen die Arbeit einer bestimmten Berufsgruppe, in dem Fall der Informatiker, einzuteilen nach diesem Kriterium.
Also wenn ich darauf replizieren darf. Ich würde gerne innerhalb der nächsten, sagen wir, 10 Minuten mich zurückziehen.
Also bitte.
Die ungebührliche Wortmenge, die mir gewährt wurde, würde sich dann ausgleichen. Also wenn ich darauf replizieren darf. Natürlich ist das Patentrecht bis zu einem gewissen Grad wie jedes andere Menschenwerk eine Krücke. Und selbstverständlich hat es in erster Näherung den Charakter der Willkür, dass man sagt, der einen Gruppe gewährt man Patentrecht, der anderen nicht. Da kann ich nur verweisen auf das, was ich anfangs gesagt habe. Es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass bei manchen Tätigkeiten intellektueller Art, also erfindungsähnlichen Tätigkeiten, ein zu großer Schutzbereich besteht, wenn man das schrankenlos dem Patentschutz zugänglich macht und bei einem anderen nicht. Das ist ein Nützlichkeitsargument und nichts anderes. Es geht um den Ausgleich ökonomischer Interessen. Das Argument, dass Sie sagen, es ist unmöglich oder es ist sehr schwer, eine konkrete Abgrenzung im Einzelfall zu treffen, da gebe ich Ihnen recht, es ist schwer. Ich gebe Ihnen aber nicht recht, dass die Konsequenz wäre, das Patentrecht abzuschaffen. Ein Beispiel. Jemand dringt in den Garten meines Hauses ein und ich erschieße ihn. In Amerika wird mir auf die Schulter geklopft, bei uns komme ich ins Gefängnis. Da ist der Fall klar. Wenn der ins Haus eindringt, ein Messer schwingt, ist der Fall überhaupt nicht mehr klar. Und theoretisch, ich könnte in meinem Leben in eine Situation kommen, wo ich jetzt dicke Werke der Gesetzeskunde studieren muss, bevor ich zum Telefon greife, weglaufe, den erschieße oder sonst etwas mache. Nichtsdestotrotz ist es mir persönlich ein Herzensanliegen, dass es solche Gesetze gibt, die das Erschießen von Menschen normiert. Ich würde es für sehr bedauerlich halten, wenn man aufgrund des Argumentes, dass im Einzelfall die Abgrenzung, ist das jetzt Notwehr, Notwehrüberschreitung, Körperverletzung mit schrecklichen Folgen, Totschlag oder Mord, dass diese Abgrenzung schwer ist, deswegen gleich das Gesetz aufzugeben. Die Frage ist es nützlich?